oh happy day, when Jesus washed my sins away. He taught me how to watch and fight and pray and live rejoicing every day. Oh happy day, when Jesus washed my sins away.
Ausgeglaubt.
Der Podcast über das, was wir nicht mehr glauben und das, was uns wichtig bleibt.
RevLab.
Oh, happy day. Oh, happy day. Hier sind wir wieder, ihr Lieben. Ausgeglaubt geht weiter mit Kirchen und geistlichen Liedern und
mit Gospels sozusagen.
Genau, ja, mit Gospels eindeutig. Also, wie ihr den einleitenden Text schon entnehmen konntet, machen wir jetzt einen großen Sprung von großer Gott, wir loben dich, o Haupt voll Blut und Wunden, ein feste Burg ist unser Gott. Jetzt wird's irgendwie, jetzt geht's in die Neuzeit, in Richtung Neuzeit.
Es wird bewegter.
Genau, jetzt kommt der Rhythmus dazu. Vielleicht müssen wir zuerst ein paar Worte verlieren zum Thema Gospel überhaupt.
Ja, beginnen wir doch damit, was ist das erste Gospellied, an das du dich erinnern kannst. Das erste Gospellied, das du kennengelernt hast.
Also, ich würde schon sagen, Oh Happy Day ist ziemlich weit vorne. Ich kann es nicht mit Sicherheit sagen, was das erste war, was mich sicher auch bleibend beeindruckt hat und worauf wir ja auch noch zu sprechen kommen werden, ist Amazing Grace. Also das habe ich sicher früh schon mitgekriegt. Das wurde von jedem halbwegs anständigen Gospelchor wurde das intoniert.
Ja, ja. Ja, also bei mir geht es auch so zurück auf den Gospelchor, den wir in der Kirchgemeinde hatten. Die haben alles Mögliche gesungen, unter anderem auch Gospellieder. Vor allem hat sich es dadurch ausgezeichnet, dass das englische Lieder waren, die wir so im Kirchgesangbuch kaum kannten. Und das Ganze sollte irgendwie eine frischere Art des Gottesdienstes ermöglichen. Es gab dann auch dieses Gemeindeformat, das hieß Gospel Fire. Da hat man extra moderne Gottesdienste quasi gemacht mit einem riesen Vorbereitungsteam und so. Das sind so meine direkten Kontakte.
Das finde ich geil, wenn
die ich hatte mit Gospel.
Ja, das finde ich geil, wenn man das so in den Titel nimmt, so Gospel Fire, dass gerade mal klar ist, jetzt
hier geht der Geist ab.
Da tanzt der Bär. Ich erinnere mich jetzt gerade, aber wirklich erst als du das erzählt hast, erinnere ich mich daran, dass ich mal in einem katholischen Gospelchor war.
Du warst in einem Kloster mit Whoopi Goldberg.
In einem Kloster mit Whoopi Goldberg. Nein, das war, glaube ich, in Verbindung mit einer Freundin, die ich damals hatte, und die war katholisch und oder ich weiß nicht mal, ob die wirklich katholisch war, aber die war in diesem katholischen Chor drin und da habe ich dann eine Zeit lang mitgesungen.
Ich habe jetzt Bilder im Kopf.
Ja.
Nee, Manu, das war mit seiner Freundin, eine katholische Nonne in einem Chor. Ja, erzähl weiter.
Ja, nee, das ist genau im Namen der Rose oder was? Nein, das müssen wir auch gar nicht ausbreiten. Das ist mir einfach nur gerade in den Sinn gekommen. Da haben wir Gospel, unter anderem haben wir Gospellieder gesungen und sind auch aufgetreten in katholischen Gottesdiensten und so. Und irgendwie, ich hatte ja überhaupt gar keine Ahnung von Katholizismus und so, aber das war eigentlich das erste freundlichste und befreiteste Gesicht des Katholizismus, das ich so kennengelernt habe. Da haben wir Gospellieder gesungen und da habe ich das auch erlebt. Ich meine, das war ja jetzt nicht unbedingt, das war in meinen Teenagerjahren und das hat nicht unbedingt meinem Typ und meiner Persönlichkeit entsprochen, jetzt da vor Leuten zu singen. Aber das hat mich dann doch gepackt. Also irgendwie hat der Chorleiter geschafft, uns da einzugrooven auf diese Gospel-Songs. Okay. Ja, das sind so die ersten Erlebnisse.
Ich habe so in der Vorbereitung gemerkt, dass ich eigentlich überhaupt keine Ahnung habe, was Gospel ist. Ganz ehrlich, so mein bisschen Wissen geht so auf den Schulunterricht zurück. Und ich meine jetzt nicht Religionsunterricht, sondern Geschichtsunterricht. Und da haben wir gelernt, dass die Sklavinnen und Sklaven Gospellieder gesungen haben, als sie unter schrecklichen Bedingungen auf den Baumwollplantagen in den USA am Baumwolle pflücken waren. Also wirklich so dieses ziemlich verklärende Bild auch.
Ja, das,
von Gospel.
Da sind wir natürlich jetzt auch schon bei einer Problemanzeige, da werden wir aber wahrscheinlich auch bei den nächsten Liedern, die wir besprechen, wieder immer mal wieder drauf zurückkommen. Das ist natürlich die Spannung, die sich ergibt, wenn man jetzt heute im säkularisierten Wohlstands-Europa irgendwie noch eine gewisse Gospel-Verliebtheit an den Tag legt, dass dann so ein bisschen die Frage ist ja, in welchem Verhältnis steht jetzt meine Gospel-Begeisterung zu den Ursprüngen dieser Musik und wie denkt man sich die Ursprünge dieser Musik auch? Eben, ja. Du hast jetzt gesagt, dieses verklärende Bild, so diese, da schleichen sich ja dann auch ganz eigenwillige und manchmal auch gefährliche Stereotypen mit ein, so diese geschundenen und eigentlich missbrauchten Sklaven, die dann doch noch glücklich genug sind, um Lieder anzustimmen oder keine Ahnung,
ja,
was
ja,
dafür.
Aber es hat tatsächlich sowas, ja.
Das ist ja dann auch sehr klischiert und manchmal natürlich wird dann auch die Realität dieser Menschen damals massiv verharmlost. Also so schlimm kann es ja nicht gewesen sein, wenn die noch dazu singen konnten, weißt
ja,
du so?
Genau, ja. Und tatsächlich ist aber eigentlich ziemlich schwer abgrenzbar, was die Gospel-Tradition eigentlich meint. Mhm. Also wir haben so eine Wurzel, das sind die Spirituals, ja. wo das herkommt, sind meistens so alttestamentliche oder neutestamentliche Texte, die gesungen werden oder Geschichten, die in einer gesungenen Form erzählt worden sind. Und dann haben wir in diesen baptistisch-methodistischen Erweckungsbewegungen, mhm. die sich im 19. Jahrhundert verbreiten, eigentlich so diese Vorläufer oder die ganze Entstehung dieser Gospel-Tradition.
Ja.
Also es ist zum Beispiel nicht jetzt einfach ein rein Black-Music-Phänomen, überhaupt mhm. nicht, oder? Mhm. Aber hat natürlich sehr berühmte, große Künstlerinnen und Künstler gegeben, die schwarz sind oder waren, die diese Gospel-Tradition groß gemacht haben.
Ja, ja.
Und einer der ganz Großen, wir werden heute über ihn sprechen, wenn wir über Oh Happy Day sprechen, der wurde gefragt, was denn Gospel eigentlich ausmacht. Und er hat gesagt, wissen Sie, Gospel, das ist nicht der Sound oder der Klang, es ist die Botschaft. Wenn es von Jesus Christus handelt, dann ist es Gospel.
Mhm.
Und tatsächlich bedeutet ja Gospel eigentlich Evangelium.
Genau,
also es sind
genau.
Evangeliumslieder.
Ja.
Wenn man so will, und die haben aber ihren geschichtlichen Ort so Ende 19. Anfang 20. Jahrhundert, wo die aufkommen. Oh Happy Day ist da schon ein sehr spätes Lied. Da sind wir schon in der Mitte des 20. Jahrhunderts.
Ja, und wenn wir jetzt auf dieses spezifische Lied zu sprechen kommen, das hat ja eigentlich eine untypische Geschichte. Das ist eben nicht in dieser eigentlichen Gospel-Tradition, zumindest nicht in dieser afroamerikanischen Gospel-Tradition, die viel weiter zurückgeht bis in die Zeit der Sklaverei und so, sondern das ist eigentlich ein englisches Kirchenlied gewesen, ein
von
Pastor,
Philip Doddridge,
der hat den Text verfasst, 1755 heißt es, hätte er den Song geschrieben oder den Text zumindest, und der hat dann eine Musik gekriegt oder wurde mit einer Musik kombiniert verbunden, die noch weiter zurückgeht auf 1704 von Johann Anastasius Freilinghausen. Der hat das komponiert und das ist eigentlich eben nicht unbedingt ein Gospelsong im engeren Sinne gewesen, sondern einfach ein englisches Kirchenlied, das durch die Interpretation von Edwin Hawkins, das ist eben derjenige,
den du zitiert hast, groß geworden ist.
Da ist das groß geworden, und da sind wir aber dann in den 1960er Jahren.
Genau.
Das ist das erste Lied, Oh Happy Day, ist eigentlich der erste Gospel-Song, der es in die Popcharts geschafft hat. Also das ist richtig bekannt geworden. Und der hat es auch so geschafft,
dass alle ursprünglichen Strophen da weggefallen sind. Oder? Also es gibt noch diese erste Strophe, dann die Bridge und das Ganze wiederholt sich ständig. Mhm. Also von dieser geistlichen Lieddichtung von Philip Doddridge ist da ganz vieles nicht mehr da. Ursprünglich hat der sich angelehnt an die Taufszene aus der Apostelgeschichte 8.
Ja.
Und hat dort eigentlich diese Heilsfreude, den Bund mit Gott, all das dichterisch versucht wiederzugeben. Aber dieses Lied hat es halt nicht zum Hit geschafft.
Ja.
Zum Hit geschafft hat es dann diese sehr reduzierte, eingängige Form, die dann in den 60er Jahren aufgenommen worden ist, von den Hawkins Singers.
Ja.
Und weißt du, warum die Hawkins Singers heißen? Also es ist nicht, weil der Typ irgendwie größenwahnsinnig war und den Chor nach benennen wollte, sondern es hat damit zu tun, dass die Kirche, zu der dieser Kirchenchor gehört hat, diesem Chor verboten hat, das Lied öffentlich bei Auftritten zu singen,
ja.
weil die das einfach blöd fanden, dass das Lied jetzt in den Charts ist.
Ja, ja, also da kommt jetzt ganz viel zusammen. Lass uns das mal aufrollen, ja. Weil die Geschichte ist schon noch interessant. Also das war ein Chor, der hieß Northern California State Choir, und der wurde eben von Edwin Hawkins und Betty Watson wurde der gegründet und geleitet, und da hat man eben man wollte eine Reise antreten mit diesem Chor. Das waren alles Jugendliche, so zwischen 17 und 25 Jahren, 46 und die haben
Geld
Personen
gebraucht.
Ja, also ein großer Chor, fast 50 Leute, die brauchten Geld für die Reise zum Annual Youth Congress of the Churches of God in Christ. Das ist eine Denomination, die ein jährliches Jugendtreffen, einen Kirchenkongress eigentlich veranstaltet. Die wollten dahin und dort vorsingen als Chor. Und dann hatten sie die Idee, lass uns doch ein paar Songs, die wir singen, aufnehmen, auf Vinyl pressen, eine Platte machen und mit dem Verkauf dieser Platte dann diese Reise finanzieren. Und die haben dann, es heißt, die hätten $1,800 zusammengespart, um diese Aufnahme zu machen, eine Gospel-LP, die man dann verkaufen wollte. Es hat dann zeitlich nicht gereicht. Die mussten dann zuerst dahin fahren an den Jugendkongress und ihre Songs singen, haben den zweiten Platz geholt bei diesem
Chor-Kontext. Haben aber auch nicht Happy Day
gesungen da.
Happy Day war gar nicht dabei. War kein so Lieblingslied dieses Chors,
ja, ja.
Haben sie später erzählt.
Und dann haben die Platte aber wirklich aufgenommen und oder gepresst dann. Nur 500 Stück. Das wurde auf einem Zweispur-Tonband aufgenommen. Das fand ich irgendwie putzig. Also die Idee, das sind ja dann Tonbänder, waren auf der linken Spur die Instrumente drauf, eine Bassgitarre, ein Schlagzeug und ein Piano. Der Edwin Hawkins war Pianist. Und auf der rechten Spur waren dann die Stimmen, die Chorstimmen. Und so haben die das gepresst und verkauft. Und das Ganze, das wäre sang- und klanglos wieder in Vergessenheit geraten, wenn nicht ein DJ das aufgegriffen hätte, nämlich DJ Abe Woko Cash. Da gab es einen Radiosender, der hieß KSAN FM, also Sun von San Francisco, KSAN FM. Und da ist der Song dann in die Heavy Rotation gekommen, genau. Durch diesen DJ. Und der Song ist dann durch die Decke gegangen. Andere Radiosender haben den auch gespielt und schlussendlich hat dann ein Plattenlabel ausgerechnet hieß das Buddha so Records, hat ja. dann Hawkins unter Vertrag genommen und das Album auf den Markt gebracht und eben auch diesen Song Oh Happy Day. Und der ist dann durch die Charts gegangen auf der ganzen Welt. Und dann kommt eben deine Story ins Spiel. Das hat dann Kirchenvertretern irgendwie nicht mehr gefallen. Denen war das ein bisschen unheimlich, dass jetzt da plötzlich am säkularen Radio Kirchensongs gespielt wurden. Ja, Und die wollten das unterbinden. Es gab sogar eine Petition, die in Umlauf gebracht wurde von Vertretern von Glaubensgemeinschaften, die weltliche Radiosender aufforderten, das Lied genau. nicht mehr zu spielen.
Ja. Das ist ja witzig, oder? Das ist total witzig, oder? Weil ich bin noch aufgewachsen zu der Zeit, wo so die richtigen Hardcore-Christen alle anderen Menschen davor gewarnt haben, weltliche Musik zu hören, weil die voll ist mit bösen Rückwärtsmarkierungen und Satans Anbetungen etc.
Ja,
und die hier machen eine Petition, damit keine geistliche Musik mehr über weltliche Radiosender läuft.
Aber vielleicht ist ja die Logik dahinter eigentlich dieselbe, nämlich, dass man geistliche Musik und säkulare Musik ganz scharf trennt. Und beides hat ihren Ort, die christliche, die geistliche Musik, die hat ihren Ort in der Kirche, in der Glaubensgemeinschaft. Und irgendwo ist es eine Grenzüberschreitung, wenn plötzlich auf einem säkularen Radiosender Gospel-Songs gespielt werden.
Wahrscheinlich ist das tatsächlich so ein Bild. Ich meine, wenn man sich das so ein bisschen klar macht mit klassischen Musiksendern, also wenn du jetzt zum Beispiel Schweizer Radio 2 hörst, SRF 2, dann hast du da ja ständig irgendwie Bach oder irgendwelche Passionsstücke, die gespielt werden und so. Und es wäre ja mega witzig, wenn sich da jetzt plötzlich irgendwie Kirchen dagegen wehren würden, dass ihre geistliche Musik da gespielt wird.
Ja.
Kann man sich kaum denken, aber vielleicht steht im Hintergrund irgendwie die Idee, dass das auf der Rezeptionsseite eine gewisse Ernsthaftigkeit und Innerlichkeit voraussetzt, die nicht gegeben ist, wenn ich einfach beim Autofahren Radio höre.
Ja, da wird quasi die geistliche, religiöse Musik wird ungebührlich aus dem Kontext gerissen und jedem irgendwo in der Badewanne oder im Auto oder wo auch immer zum Hören zugänglich gemacht. Das ist so ein bisschen, war vielleicht in der Wahrnehmung vieler Christen und Kirchenverantwortlichen irgendwie anrüchig. So.
Wie ist es heute? Das nehme ich jetzt wunder, so in dieser, wir werden ja noch ausführlich darüber sprechen später, aber so in dieser Worship Tradition oder in diesen Worship-Traditionen, die es gibt, ist da ein spannendes Verhältnis, wenn das über den Radiosender läuft? Ist das okay, wenn du das beim Autofahren hörst oder zum Joggen? Oder ist das wirklich so eine Anbetungssituation, die da vorgestellt wird?
Also da würde ich schon sagen, da sind die Verhältnisse wirklich gerade umgekehrt. Da geht es eigentlich darum, oder da wird das gefeiert, dass man auch durch die technischen Errungenschaften unserer Zeit Worship-Musik, Lobpreismusik eben überall hören kann. Und das wird ja auch empfohlen, dass man eben im Auto auf dem Weg zur Arbeit sich einstimmt und geistlich irgendwie vorbereitet durch das Hören von Worship-Musik. Und da wird das auch gefeiert, wenn es dann mal ein Worship-Song in die Charts schaffen sollte. In Europa passiert das jetzt nicht unbedingt, aber in den USA und auch in Australien haben natürlich Alben von Hillsong oder von Bethel Music so weite Verbreitung gefunden, dass die dann auch in den Charts gespielt werden. Und das ist schon, das wird dann als quasi auch als Erfolg gefeiert und natürlich als Möglichkeit, Millionen von Menschen mit der Botschaft des Evangeliums vertraut zu machen. Das wird da schon gefeiert. Witzigerweise gibt's ja bei uns dann sogar, ich weiß nicht, ob es Gesetze sind oder nur Gebräuchlichkeiten, die das unterbinden. Also ich weiß, dass es in der Schweiz zum Teil Songs gab, gerade von ICF, von ICF Zürich, wenn die ein neues Album herausgebracht haben, dann wurde das dann von ganz vielen Leuten heruntergeladen, gestreamt und so. Manchmal gab es auch so Aktionen, quasi lass uns das Album in die Charts bringen und so, oder? Und dann wurde das dann von zumindest vom Schweizer Radio, wurde das dann ausgeschieden, quasi ausgelassen. Man hat die Charts gespielt, die Charts der Woche oder so, und hat das Lied nicht gespielt, weil man keine religiöse Musik spielen, keine religiöse Musik spielen wollte.
Das ist echt.
Ja. Wow. Das ist wirklich so passiert.
Okay.
Und das hat natürlich dann wieder irgendwelche Verfolgungsgefühle ausgelöst bei gewissen evangelikalen Christen, die das Gefühl hatten quasi. Also ich verstehe den Impuls, dass man dann denkt, ja, jeden Scheiß kann man spielen. Irgendein Rapper, der da misogyne Texte verbreitet und so, alles kann man spielen. Aber wenn eine Kirche ein Worship-Album in die Charts bringt, dann lässt man das aus. Das hat natürlich dann irgendwo so ein bisschen die Leute auch gekränkt.
Und das ist natürlich besonders witzig, weil gerade beim klassischen Musiksender sowas ja undenkbar wäre. Also stell dir mal vor, man würde sagen, SRF 2 oder SWR 5 zum Beispiel, ja. Die dürfen jetzt keine klassische Musik mehr spielen, die irgendwie christliche Botschaften enthält.
Oder also sowas. Kein Bach mehr, nur noch Mozart.
Ja, und auch bei Mozart wird es nicht so einfach. Also ein Requiem kannst du da nicht mehr aufführen. Oder? Ja. Also das wäre echt, echt schwierig. Und ist jetzt lustig, dass du so drauf reagiert hast. Ich finde tatsächlich sowas mega bedenklich. Also ich bin ja dafür, dass es gegen keine Seite irgendeine Zensur gibt.
Ja.
Und sich jetzt da vorzustellen, dass da Leute missioniert werden, weil die solche Musik hören. Ich meine, hey, Coldplay-Texte sind zum Teil hochgeistliche Musik, wenn man so will. U2, all das Zeug, das jetzt irgendwie da auszusondern, finde ich eigentlich schon wieder so ein quasi religiös fundamentalistischer Akt.
Ja, ja, das ist eigentlich, man könnte sagen, es ist ein fundamentalistischer Reflex auf vermeintliche Fundamentalismen. Also man wollte, ich kann das natürlich, ich sage jetzt mal Marketing, strategisch und politisch verstehen, dass man wollte natürlich die Kritik vermeiden und die ganze E-Mail-Flut und Online-Skandal, wenn das Schweizer Radio plötzlich christlichen Lobpreis spielt und Leute dann sich finden, ja, aber das ist ein öffentlich-rechtlicher Sender, unterstütze ich jetzt da irgendwie freikirchliche, fundamentalistische, vermeintlich fundamentalistische Frömmigkeiten, so, das hätte natürlich für einen Aufschrei gesorgt. Ich weiß nicht, wie hochreligiöse Christen reagieren würden, wenn es jetzt den Muslimen gelingen würde, zum Beispiel mit einem geistlichen Lied die Hitparade zu stürmen, ob man da dann die Linie ziehen würde, das kann ich jetzt nicht sagen, aber
also ich finde, es spielt alles, was viel heruntergeladen wird, bei den Charts mindestens. Ist das ja sonst wirklich absurd. Also dann ist das Zensur.
Dann sind es keine Charts mehr. Also auf jeden Fall, um auf Oh Happy Day zurückzukommen, die Version von den Edwin Hawkins Singers, wie sie dann genannt wurden, genau, den Namen des Kirchenchors aus dem Spiel lassen musste, der wurde 1969 ein internationaler Hit. Oh Happy Day hat in den US Single Charts Platz 4 erreicht, Platz 1 in Frankreich und in Deutschland und in den Niederlanden und Platz 2 in Kanada und England und Irland. Also das ist so richtig hochgekocht. Der Song, der war in aller Munde, der war in aller Ohren. Der hat quasi den Durchbruch in den Mainstream geschafft.
Aber wir haben ja damals noch nicht gelebt. Also deswegen...
Ich kann mich nicht erinnern.
Nein, ich auch nicht. Also... Aber ich kann mich mega gut an den Song erinnern. Das ist bei mir für immer verbunden mit Whoopi Goldberg, die quasi aus Personenschutzgründen in einem Kloster untertauchen muss und in diesem Kloster, sagen wir mal, ein bisschen Probleme hat mit der Betriebskultur, die da vorherrscht.
Mit der Betriebskultur,
könnte man so sagen.
Ja, genau.
Sie kommt damit nicht ganz klar, aber... Wie so oft ist Musik dann eine Brücke zwischen Menschen, die eigentlich ganz unterschiedlich leben. Und das Lied Oh Happy Day bringt dann auch die verbittertsten und trockensten Nonnen zum Tanzen. oder mindestens zum Hüftschwung.
Ja, ja, genau. Und das also ich finde das, natürlich ist mir Gospelmusik auch durch Sister Act nochmal so richtig nahe gekommen und ganz viele Menschen, die mit christlicher Musik und Kirchenmusik überhaupt nichts am Hut haben, würden dasselbe sagen wahrscheinlich, dass durch Sister Act, das war ja wirklich ein Kinohit, und da hat auch Gospel richtig nochmal ein Revival gefeiert. Also nach diesem Film sind ja auch die Gospelchöre in allen, also in katholischen, evangelischen, Freikirchengemeinden, sind aus dem Boden geschossen. Also
nur kleiner Seitenarm, das war schon eine witzige Zeit, weil damals gab es noch Kinofilme, die einfach fast jeder gesehen hat.
Ja, stimmt. Ja.
Ich glaube wirklich, dass wer damals älter war als 10 Jahre, hat wahrscheinlich Sister Act gesehen.
Ja.
Das gäbe es heute gar nicht mehr. Das ist, also ich glaube, so ein Revival von so einem Song, den kannst du heute nicht mehr über einen Film hinkriegen.
Aber es ist auf jeden Fall, das war ein Phänomen, das ist eingeschlagen wie eine Bombe. Und unter anderem dann auch den Song Oh Happy Day sehr bekannt gemacht. Und was ich spannend finde, du hast es jetzt vorhin so erwähnt, es wird ja auch bewusst so inszeniert, diese Wirkung, die Gospelmusik hat. Und darüber müssten wir schon sprechen.
Also du meinst jetzt auch im Film Sister Act?
Bei Sister Act, da wird das ja bewusst so, es wird zuerst so dieses Nonnenkloster gezeichnet.
Alle schauen so ernst und
griesgrämig. Unglaublich, rein. Also personifizierte Impulskontrolle, diese Menschen. Einfach kein Lächeln zu viel, keine Gefühlsregung
diese
zu
Nonnen
viel.
Diese Nonnen haben keinen Spaß.
Die haben keinen Spaß, ein ganz klares Tageszeitenprogramm und so. Da wird nach Regeln gelebt und so. Und dann kommt diese afroamerikanische Sängerin, kommt in
eine Tänzerin,
Tänzerin ich, in dieses Kloster, die ja vorher so irgendwie in anrüchigen Glücksspieler und
Kabarettkreisen
Tänzerin gesagt, Manu. Ja, genau. Die sich aufgehalten hat und jetzt in dem Kloster anfängt, diese Gospelklänge anzustimmen. Und dann wird das ja auch so gezeigt, wie dann langsam der Rhythmus einsetzt und einige Nonnen sich dann hinreißen lassen, mit den Füßen zu wippen oder so. Und irgendwann beginnt jemand zu klatschen und irgendwann nimmt der Rhythmus Besitz von gewissen Zuhörerinnen und Zuhörern und dann breitet sich das so aus und es ist so diese ansteckende Kraft dieser Musik, die einen einfach nicht sitzen bleiben lässt. So, das wird ganz bewusst so inszeniert und ich habe das mir jetzt auch nochmal zur Vorbereitung nochmal angeguckt und ich muss einfach sagen, ich krieg's nicht hin, dass zu sehen, zu hören, ohne irgendwie bewegt, wirklich auch körperlich gibt bewegt zu werden
Video
von der
davon,
Musik.
Wie du körperlich
ja, das war das musste jetzt kommen, ja genau. Genau, ich habe das für dich aufgezeichnet.
Ich würde das sehr gerne sehen.
Das kann dann im Notfall gegen mich verwendet werden.
Ja, aber es ist tatsächlich so was beinahe Ekstatisches, oder was da passiert. Ja, und ich glaube, dass wir hier das Phänomen ganz deutlich haben. Wir haben das auch schon angesprochen bei Großer Gott, wir loben dich. Ja. Also quasi, was ist das Verhältnis von Melodie und Text? Mhm. Und jetzt hier würde ich schon sagen, also die meisten Menschen, die diesen Kinofilm abgefeiert haben, Sister Act, und die dieses Lied gemocht haben, würden jetzt wahrscheinlich nicht sagen, dieser Text trifft jetzt einfach 1:1, was ich theologisch schon immer mal sagen wollte. Darin sehe ich meinen Glauben ganz tief aufgehoben oder so. Weil es ja doch um einen Begriff geht im Zentrum dieses Songs, der eigentlich mindestens sehr problematisch zu vermitteln ist. Es geht eigentlich um Sünde und wie man von Sünde frei wird.
Ah ja, okay, ja.
Mhm. Und das ist doch ziemlich spannend, dass das mindestens den Erfolg nicht verhindert hat.
Ja, das stimmt. Aber vielleicht, also ich glaube, wir müssen darauf zu sprechen kommen, aber vielleicht muss man zuerst auch die Passung zwischen Melodie und Text auch stark machen, weil das ist bei Großer Gott, wir loben dich, habe ich das Gefühl, ist das außerordentlich und trägt zum Erfolg des Liedes bei, dass man das Gefühl hat, dieses Bild, das durch den Text gezeichnet wird, dieses Erhabene, dieser Gott, der uns dann nahe kommt, das wird in der durch die Melodie irgendwie sagenhaft unterstützt und bekräftigt. Ja. Und hier müsste man sagen, im Refrain, dieses Glück, das gefeiert wird, dieser glückliche, fröhliche Tag, so. Die Melodie trägt das unglaublich weiter, oder? Das ist einfach eine Melodie, die irgendwie glücklich macht. So ein bisschen ähnlich, die säkularisierte Version wäre ja Don't Worry, Be Happy, oder? Da musst du kein Englisch verstehen, um zu merken, dass das ein fröhliches Lied ist, das irgendwie Lebensfreude zelebriert.
Und das wird übrigens viel weniger als Happy Day.
Ah ja?
Also Don't Worry, Be Happy hat sowas schon fast wieder Melancholisches, finde ich. Aber bei Oh Happy Day finde ich schon, das Verrückte ist, es strahlt eine Mega-Freude aus, ja. Das Lied. Das ist auch wirklich mitreißend und toll. Aber eigentlich gehört es ja in den Kontext, dass sich jemand an seine Bekehrung erinnert.
Mhm. Ja.
Oder? Also jemand blickt auf sein Leben zurück. Er sagt zum Beispiel nicht, heute ist ein ganz glücklicher Tag, weil wir haben eine Familienfeier oder wir tanzen mit den Nonnen im Ballsaal.
Ja.
Sondern eigentlich kommt die ganze Freude im Rückblick auf einen Lebensmoment, in dem man von seiner Sündenlast befreit worden
ist. Ja, sehr gut. In Erinnerung an diese Bekehrungserfahrung, eben auf dem Hintergrund auch der Geschichte von Apostelgeschichte 8, wo der Philippus diesem Kämmerer witzigerweise aus Äthiopien, also diesem nordafrikanischen Mann begegnet, der in den Schriften des Alten Testamentes liest, und dann entspinnt sich ja diese Szene, er erklärt diese Texte, deutet sie auf Jesus hin, erzählt ihm von diesem Christus, der für uns gestorben ist und der jetzt Menschen in seine Nachfolge ruft und durch die Taufe in ein neues Leben führt. Und dann sagt ja der Kämmerer, da hat's Wasser, was hindert uns, dass ich mich jetzt gleich taufe? Und dann lässt er sich taufen zur Vergebung der Sünden in dieses neue Leben hinein. Und das spiegelt sich dann hier mit When he washed my sins away.
Ja, genau. Ja. Und in der Apostelgeschichte heißt es dann, als sie aber aus dem Wasser heraufstiegen, entrückte der Geist des Herrn den Philippus und der Kämmerer sah ihn nicht mehr. Also da wird der Philippus verschwindet.
Oder? Ja.
Muss man sich so vorstellen.
Philippus Airlines haben wir immer gesagt, es, ja.
Sehr gut. Und dann heißt es, er zog aber seine Straße fröhlich.
Ja.
Ich glaube, das ist quasi so der Ursprungshintergrund. Ja. Für diese erste Hymne, die geschrieben worden ist. Und davon bleibt jetzt quasi das Oh Happy Day und die Taufe als die Abwaschung der Sünde. Und da würde ich schon sagen, ist doch eigentlich speziell, dass das bei uns so ein mega Erfolg ist, weil wir doch theologisch immer sagen würden, naja, es geht nicht um diesen einen Moment. Es geht nicht um den Tag mit einem Zeitpunkt und einer Uhrzeit, wo etwas geschehen muss. Also ich spreche jetzt Landeskirche, gell?
Ja.
Sondern die Frage, wann hast du dich bekehrt, ist irgendwie eine seltsame Frage für jemanden, der halt in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen ist.
Ja. Ne? Ja.
Und keine Geisttaufe bekommt, nicht in Zungen betet und dessen Freunde nicht entrückt werden, wenn sie baden.
Ja, das ist eine gute Beobachtung. Eigentlich bewegt sich das Lied, diese Erinnerung und diese Freude im Blick auf den Tag der Bekehrung, bewegt sich so in dem, was man heute eigentlich eine evangelikale Frömmigkeit nennen würde. Da ist das ja sehr wichtig, also da bis hin zu einem Bekehrungsdatum, das man am besten wirklich auf den Tag genau festlegen sollte oder können sollte, als Beweis, dass man wirklich im richtigen Team spielt und so. das ist da sehr stark dieses, in dieser Frömmigkeit ist das sehr stark dieses Anliegen, ein klares Bekehrungserlebnis vorweisen zu können. Das kommt aus diesen Erweckungsbewegungen, aus dieser großen The Great Awakening, das in mehreren Wellen in England und in den USA auch eben Tausende, Hunderttausende von Leuten tatsächlich irgendwo von der Straße wieder zum Christentum geführt hat, irgendwie. Und da war das noch ganz, ganz stark, diese vorweisbare Bekehrungserfahrung.
Und auch ein ganz existenziell wichtiges Datum, weil man ja die Vorstellung hatte, dass nach diesem Leben es darum geht, komme ich in den Himmel oder nicht. Ja. Und dieses Datum ist quasi wie die Urkunde, mit dem man dann reinkommt. Es gibt aber nebst diesem evangelikalen Moment, glaube ich, auch ein ganz stark charismatisches Moment vom geistlichen Kampf, das in diesem Lied eine Rolle spielt. Und das war mir gar nicht mehr bewusst. Ich hätte den Text auch nicht gekannt, ehrlich gesagt, von dieser Bridge, die da gesungen wird. He taught me how to watch and fight and pray, watch and pray. Also diese Idee, dass ich nehme an, hier geht es um Jesus wieder, also um Jesus, der mich gelehrt hat, wie ich kämpfen und beten kann.
Ja.
Und ich glaube, dieses Moment des geistlichen Kampfs ist schon in charismatischen und evangelikalen Gemeinden nach wie vor ein wichtiges Element. Aber auch hier wieder würden wir sagen, also jetzt die Leute, weißt du, die in der Gemeinde, wo ich aufgewachsen bin, Gospelfeier veranstaltet haben, ich glaube nicht, dass die eigentlich einen geistlichen Kampf führen wollten.
Ja, ja, also und ich kann da wirklich mitgehen. Ich würde auch sagen, es sind zwei Motive inhaltlich. Das Ganze ist ja, ich meine, der Text, wenn man die Wiederholungen rausstreicht, dann geht der Text auf 4 Linien oder 5 oder so. Das ist ja wirklich jetzt keine theologische Tiefenbohrung, die da vorgenommen wird. Aber es sind zwei Momente, die man festmachen kann. Erstens dieses Moment der Reinigung und Vergebung. Also er wascht meine Sünde ab. Und dann zweitens dieses Moment der Befähigung oder Ermächtigung. Man könnte vielleicht modern auch sagen, dieses Coaching. Jesus coacht mich, Jesus befähigt mich, zu kämpfen, zu beten, quasi mein Leben in der Nachfolge zu führen. Das sind so diese zwei Momente. Aber mindestens die Sprache, da gebe ich dir völlig recht, ist eigentlich komplett aus der Zeit gefallen. Gell?
Völlig das, wir könnten sagen, es geht um Umkehr und Nachfolge.
Ja.
Aber beides eigentlich mit Bildern kodiert, wo wir sagen würden, ja, das haben Menschen mal so gesagt, wir möchten das jetzt nicht mehr so sagen.
Ja, ja, also gerade der Sündenbegriff in diesem ersten Motiv, und das wird ja wirklich dann auch ganz mutig wiederholt, he washed my sins away, der ist natürlich in unserer Zeit irgendwie hochproblematisch auch oder zumindest hoch erklärungsbedürftig geworden. Was versteht ein durchschnittlicher Zeitgenosse unter Sünde? Das Bewusstsein, würde ich jetzt auch sagen, bei reformierten oder katholischen Christen, dass dieses Sündenbewusstsein ist ja sicher eher unterentwickelt in unserer Zeit, sodass man das Gefühl, dass man jetzt das Gefühl hat, mein Christsein definiert sich ganz wesentlich dadurch, dass ich von meiner Sünde reingewaschen wurde. Ich weiß nicht, ob Leute, ich glaube, man kann das übersetzen, weißt du, aber ich glaube, dass Leute das in dieser Terminologie so gar nicht unbedingt instinktiv unterschreiben würden.
Okay, spannend finde ich eigentlich, dass diese Idee, dass die Taufe eine Taufe der Abwaschung der Sünde ist,
ja
tatsächlich wahrscheinlich am nächsten an das herankommt, was Jesus unter der Taufe verstanden hat, als er sich selbst hat taufen lassen. Weil, also Johannes der Täufer, was über ihn berichtet wird, der hat ja genau zur Umkehr aufgerufen und die Taufe zur Vergebung oder eben der Loslösung oder der Abwaschung der Sünde gemacht. Deswegen ja auch die Leute im Jordan untertauchen lassen und sie quasi von der Sünde gereinigt.
Ja, genau.
Und das ist ja schon spannend. Ich merke, dass wenn ich jetzt eben so quasi höre, die Taufe wäscht unsere Sünde weg oder so, dann finde ich das zunächst mal so ein bisschen schwierig, weil ich natürlich so an süße kleine Babys denke, die jetzt getauft werden.
Ach so, ja, ja. Ja,
natürlich, oder? Ja, ja, jetzt so in meinem Kontext. Und denke so, ja, so muss man da jetzt wirklich so Bilder auffahren, dass diese kleinen süßen Babys schwere Sünderinnen und Sünder sind. Also irgendwie, das
so, geht für mich so nicht. So quasi, oder? So viel konnten diese zwei Monatigen auch noch nicht falsch machen.
Ja, oder? Also ja, und merk aber dann, dass ich das eigentliche Bild, dass man sagen kann, es gibt einen Moment im Leben, wo der Mensch wie eine Reset-Taste drücken kann. Also wo ihm die Gnade geschenkt wird, dass ganz egal, was in seinem Leben oder in ihrem Leben passiert ist, jetzt eine neue Grundlage geschenkt wird. Eigentlich finde ich diesen Gedanken mega schön. Ja. Und finde deswegen auch, dass diese Stimmung von Oh Happy Day wirklich super passt zu dem. Mhm. Es war ja auch bei den frühen Christen, war diese Taufe ja schon etwas, was man nur einmal tun konnte. Und ja, manche haben sich das ja wirklich bis kurz vor ihr Lebensende aufgespart, weil sie dann ohne Sünde sterben,
ja,
konnten.
Ja.
Also von Konstantin wird das ja so erzählt, dass er wusste,
auf
er,
dem Sterbebett,
als Kaiser werde ich mir wahrscheinlich immer wieder die Hände schmutzig machen. Das ist nicht so gut, wenn ich die Taufe zu früh mache.
Ja, genau.
Und das deswegen bis zum letzten Moment herausgezögert hat. Aber sich vorzustellen, dass mein Leben nicht in dem aufgeht, was die Geschichte ist, die ich erlebt habe, die Dinge, die ich getan habe, die Summe meiner Handlungen und Unterlassungen, sondern dass es diesen Moment gibt, wo sich alles kehren kann, ja, und man dieses Leben ganz neu verstehen kann, also Metanoia, diese,
ja,
Umkehr.
Genau.
Das finde ich eigentlich einen mega starken christlichen Gedanken, der aber vielleicht immer wieder auch an dieser Vorstellung zerbricht, dass eine Taufe, die symbolisch ja dafür steht, nur einmal möglich ist.
Mhm. Mhm. Aber vielleicht braucht es ja gerade die Taufe als einen sinnenfälligen Akt, einen einmaligen, in Kalender eintragbaren Akt, um gerade vielleicht diejenigen zu bestärken oder zu erinnern an das, was ihnen von Gott entgegenkommt, an Gnade und Vergebung und an Befähigung. Gerade diejenigen, die vielleicht keinen genau festlegbaren Bekehrungstag definieren können. Weißt du, dass ich das Gefühl habe, hier wird etwas verdichtet und zusammengefasst. Da kann man sagen, wenn man als Kind getauft ist, hat man natürlich die Eltern, die das bezeugen, und von mir aus die Taufurkunde, die das dann festhält. Und wenn man als Erwachsener getauft ist, kann man sich natürlich tatsächlich daran erinnern und sagen, da gab es einen Moment, da hat ein Geistlicher, eine Pfarrperson, Sohn, ein Priester, hat mich unter Wasser getaucht oder mit Wasser besprengt, wenn man da die Light-Version nehmen will.
Und ist natürlich so für einen alten ICFler ist das einfach was für Softies.
Oder? Das ist ein No-Go. Also, ja. Nee, also so
die viel, Kinder mit den Spritzpistolen.
Ja, genau. Nee. Also so viel, zwischen 5 und 10 Sekunden unter Wasser muss es schon, also so leicht blau angelaufen müssen die schon sein, wenn also die wieder hochkommen.
Der Sünder stirbt erst nach 17 Sekunden,
ja, also, ohne Sauerstoff. So eine sanfte Nahtoderfahrung muss schon drin liegen. Nee, da muss ich schon sagen, da bin ich jetzt ganz auf, ja, der vollen Immersionsseite. Aber egal, dogmatisch bin ich jetzt an der Stelle nicht. Aber was ich sagen wollte ist, da wird etwas verdichtet, an das kann man sich erinnern oder ja, da, genau, das kann man festmachen. Gerade dann, wenn man merkt, man kann kein datierbares Bekehrungserlebnis vorweisen, oder wenn man merkt, ich habe das zwar mal erlebt, aber danach hat so vieles für mich auch, ist so vieles für mich nicht aufgegangen. Ich habe vielleicht mich wieder verabschiedet von dem ganzen Zirkus. Ich habe irgendwelche Dekonstruktionen durchgemacht. Ich habe Jahre später dann irgendwie auf einem ganz anderen Anfahrtsweg mich doch nochmal dem Gedanken der Transzendenzen, dem Gedanken Gottes geöffnet und so. Dann ist das doch vielleicht eben doch hilfreich, wenn man so einen Verdichtungsmoment irgendwie hat.
Manu, ich finde das ganz entscheidend. Also natürlich bin ich ja überhaupt kein Befürworter der Wiedertaufe oder sowas.
Ja, ja.
Das weißt du ja.
Ich auch nicht. Also
ich glaube, letztendlich geht es genau darum, dass wir etwas schaffen, an das man sich erinnern kann. Mhm. Und bei der Kindertaufe oder der Säuglingstaufe hast du diese Erinnerung vermittelt über Zeuginnen und Zeugen, die dabei waren. Also ja. Patinnen, Paten, die Eltern, vielleicht sogar Geschwister, wo man sagen kann, ja, von Anfang an schon bin ich in diesem Netz gewesen, das mich getragen hat. So, ja. Das finde ich einen sehr schönen Gedanken. Wer das später tut, hat dann vielleicht tatsächlich so ein Datum, wo er oder sie sagt, da, ich weiß es noch und mein Leben war vielleicht in einer Krise und da habe ich einen Umbruch erlebt. Ich glaube aber, was die Stärke ist eines einmaligen Taufverständnisses, dass Taufe nur einmal stattfinden kann, ist, dass sie nicht auf diesen Reinheitsgedanken zu reduzieren ist. Oder die Gefahr einer Wiedertaufe wäre quasi ein Reinheitsideal. Also ich muss immer im Zustand abgewaschener Sünde sein.
Ja, ja, ja.
Und deswegen sollte ich das quasi ständig erleben. Und das kann so zu einem religiösen Waschzwang führen.
Ja, ja, ja.
Und ich glaube, genau das ist eigentlich das Gegenteil von dem, was Taufe meint.
Exakt.
Weil sie eigentlich sagen will, gerade du mit all deinen Fehlern und mit allen Fehlern, die du noch machen wirst und mit allen Zweifeln, die du haben wirst und mit jedem Moment, wo du dich von mir lossagen wirst, lieber Mensch, genau mit dir habe ich diesen Bund.
Ja.
Und das passt nicht zum Waschzwang, oder?
Ja.
Also quasi, dass man von der Sünde frei ist, heißt nicht, dass man ohne Sünde ist, sondern dass Gott sagt, das ist nicht das, was mich interessiert an dir, in dieser Beziehung, die wir jetzt haben.
Ja, das ist nicht mehr
das. Deswegen musst du die nicht ständig abwaschen, sondern gerade als jemand, der Fehler macht, bist du eigentlich sein liebster Partner, seine liebste Partnerin. Und das finde ich das Starke am Taufverständnis.
Das ist ein neues Selbstverständnis, das gestiftet wird, das jetzt nicht unmittelbar damit zu tun hat, dass man nachher keine Verfehlungen mehr begeht oder so. Und ich bin völlig einig mit dir, wenn man das jetzt ständig wiederholen wollte, weil man das Gefühl hat, das hat irgendwie letztes Mal nicht so gewirkt, ich bin schon wieder irgendwie abgefallen und in die Sünde gefallen oder was, dann unterläuft man eigentlich den ganzen springenden Punkt der Taufe. Dann, nur um das noch zu sagen, als guter Reformierter, das ist ja die Idee der Konfirmation dann, dass man eben einen Moment hat, in dem man bewusst quasi im Beisein derer, die die eigene Taufe auch miterlebt haben, sagt, ich vollziehe das jetzt nach und habe dann eigentlich auch für mich quasi ein Datum, an dem ich mich an die Taufe erinnert habe und das persönlich bekräftigt habe.
Ja, so, das, ja. Genau, also deswegen könnte man auch sagen, die reformierte Taufe gilt zwar vollständig schon mit der Kindertaufe, hat aber eigentlich noch einen zweiten Akt. Ich finde das recht klug gelöst, weil es einerseits theologisch zum Ausdruck bringt, das kommt ganz von Gott her, du musst nichts dafür tun, und auf der anderen Seite aber auch die Antwortmöglichkeit des Menschen irgendwie mitbedenkt und einbaut.
Ja, genau.
Ich überlege jetzt eben gerade, ob wir vielleicht dem Lied ein bisschen Unrecht getan haben und das eigentlich viel cleverer ist, als wir das zuerst gedacht haben. Also, oh happy day when Jesus washed my sins away. Ich mache jetzt mal weiter quasi mit dem Text. He taught me how to watch and fight and pray. Man könnte das natürlich auch so verstehen, dass das nicht ein ganz anderes Thema ist, wie ich das vorhin vorgeschlagen habe, mit einem geistlichen Kampf, sondern dass das quasi die Folge ist, dieses Bundes, in dem man drin steht. Also dass quasi das Sünde abwaschen vielleicht eher, jetzt um in einem Bild zu bleiben, mit einer Fußwaschung oder sowas, weißt du, in Verbindung steht, also quasi da ist ein Beziehungsmoment mindestens zwischen Jesus und Mensch. Und in dieser Beziehung zu ihm habe ich gelehrt, mich zu beobachten, zu kämpfen und zu beten. Und ich glaube, wenn das Kämpfen nicht darauf reduziert wird, dass man irgendwie gegen böse Mächte, weißt du, oder sowas kämpft, ja, sondern zunächst mal in sich selbst ringt, mit sich selbst und mit dem, was man ist, dann ist das eigentlich ein wunderschönes Tauflied.
Ja. Ja, das stimmt. Also vor allem, weil es ja dann auch mit diesem zweiten Motiv, und ich glaube auch, dass man das verbinden muss sogar, dass man und ich glaube, dieser Beziehungsaspekt, der hilft, das zusammenzudenken, dass quasi in der Vergebung, in der Reinigung, es ist nicht einfach so, wie man das dann manchmal metaphorisch fasst, dass Gott irgendwie das Sündenkonto löscht oder dass Gott irgendwie einen himmlischen Hebel bewegt und man jetzt plötzlich zu einer anderen Mannschaft zählt oder so. Es ist so, dass in diesem Akt der Vergebung, der Taufe, wird eine Beziehung gestiftet und diese Beziehung, die geht über die Taufe hinaus und befähigt dann zu einem, ermächtigt dann zu einem anderen Leben im Verhältnis, in Gemeinschaft mit diesem Gott. Das andere wäre ja dann eben auch ein Missbrauch der Taufe oder ein Missverständnis der Taufe, wenn es nur darum ginge, hast du das gemacht, dann wenn du die Taufurkunde vorweisen kannst, dann bist du auf der sicheren Seite im Kästchen Sinne von dann gibt's für dich eigentlich nichts mehr zu machen, dann
das,
hast du den
Jesus Friendship Ticket.
Ja, genau. Ja, und das wäre ja auch eine Perversion und das ist natürlich ein Stück weit auch dann, also ich will da dem guten Konstantin nicht Unrecht tun, aber das ist natürlich schon ein bisschen die Logik, die ich dahinter vermute, wenn man wartet bis zum Totenbett sich zu taufen, dass man mal nichts verpassen will in diesem Leben, man will da schon noch die Bude rocken, aber am Schluss dann noch kurz zum richtigen Team überwechseln, und da geht ja dann tendenziell dieser Beziehungsaspekt verloren, da geht es ja dann nicht mehr drum, ein Leben zu führen im Bewusstsein der Gegenwart Gottes, sondern eher darum, den Arsch noch zu retten, bevor man hinübergeht.
Ja, und sogar wenn man da gar nichts Böses unterstellt, hat es halt schon so diese Idee, dass letztendlich ein Politiker oder jemand, der Macht hat, gar nicht gut sein kann. Und das gefällt mir halt nicht daran. Ja. Ich glaube sogar, dass das Menschen sind, die sich vielleicht ganz oft an ihre Taufe erinnern und an ihre Beziehung, die sie haben zu etwas, das sie trägt, ja, wenn alle anderen sie anbrüllen.
Ja, ja.
Manu, wir haben eigentlich gesagt, wir müssen noch über das schwierige Thema der Cultural Appropriation, also der kulturellen Aneignung, sprechen. Ja. Ich würde jetzt sagen, bei diesem Lied eignet sich das gar nicht so dermaßen gut, weil das ja selbst eine Geschichte hat, wo sich's immer wieder jemand angeeignet hat. Ja. Aber ich glaube, heute niemand sagen würde, es wurde jemandem weggenommen oder es wurde entfremdet oder man hat etwas kaputt gemacht.
Ja.
Vielleicht wäre dieses Lied ein ganz tolles Beispiel dafür, wie Kulturen, Zeiten, Melodien, Geschichten miteinander so verschmelzen können, dass sie in der Aktualität eine ganz neue Kraft entfalten können.
Ja, ja, voll. Ich glaube auch, wir sollten das Thema vielleicht in einer der nächsten Episoden aufgreifen. Hier würde ich auch sagen, passt es gar nicht so wirklich, weil das ja eine Weiterentwicklung ist oder ein Arrangement, eine Umformung eines Kirchenliedes, das von einem weißen englischen Pastor verfasst wurde und dann
übrigens die englische Kirche nicht mochte.
Ja, ja, es war ein Dissident,
also,
oder?
Das war so ein Dissident auch noch. Also
ja. Also ja. Das ist spannend, was für quasi welche Shifts ein solches Lied dann auch durchmacht oder welche Reise ein solcher Song dann antritt durch die Zeiten und auch durch die Milieus und Kulturen hindurch, bis man im Heute anlangt und eigentlich die meisten sagen würden, das ist doch ein klassischer afroamerikanischer Gospelsong,
genau,
oder?
Genau.
Ist es irgendwie geworden, aber war es gar nicht unbedingt. ich finde auch, wir sollten das Thema vertagen. Lass uns vielleicht zum Schluss vielleicht können wir ein Motiv noch ansprechen, nämlich dieser Doddridge, der dieses Lied als geistliche Hymne verfasst hat. Es heißt von ihm, dass er ganz oft Lieder geschrieben hätte, die sich an seine Predigten angelehnt haben, um der Gemeinde zu helfen, das, was er lehrte, auch persönlich auszudrücken und sich das zu merken. Und das fand ich irgendwie noch einen spannenden Gedanken. Jetzt im Blick auf die ganze Staffel, die wir hier machen, christliche Musik und so, dieser Gedanke, die Lieder sollen helfen, das, was im Gottesdienst passiert oder ausgedrückt wird, irgendwo sich anzueignen. Mhm. Das finde ich noch interessant.
Ja, das finde ich auch interessant. Es gab ja früher auch die Idee, dass es verschiedene Predigten gibt. Und eine Predigtgattung war die Lehrpredigt. Mhm. Und eigentlich könnte man wie sagen, zu diesen Predigten hat dieser englische Pfarrer und Dichter dann eigentlich Lieder komponiert. Ja. Also, die nicht nur dazu da sind, dass die Gemeinde sich das merken kann, mhm, sondern dass man vor Gott als Gemeinde auch darauf antworten kann, ja, was das Evangelium sagt. Oder die Idee ist ja quasi, er verkündigt als Pfarrer das Evangelium, mhm, und jetzt will ja die Gemeinde natürlich darauf antworten, ja, und das Lied ist dann quasi die Ausdrucksform, in der man antworten kann. Ja. Zeigt aber auch ein bisschen eine Schwierigkeit unseres Gottesdienstverständnisses, oder? Also quasi die feiernde Gemeinde singt dann auch noch das Lied, das des Pfarrers Predigt in adäquater Weise aufnimmt.
Ach so. Ja, aber ich hab's jetzt eher in die Richtung verstanden. Es gibt ein berühmtes Statement, das in der Homiletik, in der Predigtlehre immer wiederholt wird, von einem Philip Brooks, glaube ich, hieß der, ein Pfarrer oder Pastor aus dem, keine Ahnung, 18. und 19. Jahrhundert, der das so verdichtet auf den Punkt gebracht hat, lesen wir im Gottesdienst die Packungsbeilage oder verabreichen wir das Medikament? Die Unterscheidung hat er dann so ausgeführt, reden wir über Trost oder stiften wir Trost im Gottesdienst? Reden wir über Ermutigung oder ermutigen wir Menschen? Reden wir über Rechtfertigung oder schaffen wir Möglichkeiten, Rechtfertigung zu erfahren im Gottesdienst? Und ich habe das jetzt eher in die Richtung gelesen, so quasi, weißt du, es ist doch einfach, sich einen Gottesdienst vorzustellen, der über die Freude im Herrn, von der Freude im Herrn handelt, von einem unglaublich freudlosen Prediger, der da eine absolut exegetisch einwandfreie Predigt hält zum Motiv der Freude in der Bibel und das durch alle Bücher des Alten und Neuen Testamentes verfolgt, wo man aber im ganzen Gottesdienst keinen Moment authentischer Freude erlebt,
ja,
weißt du?
Ja, aber genau darin sehe ich eben die Gefahr, das dann in einem Lied aufgehen zu lassen. Ich finde es irgendwo schön und finde deine wohlwollende Interpretation super. Wenn ich es mir in der Gegenwart im reformierten Gottesdienst überlege, dann wäre ja eigentlich die Logik, dass man eine anbetende, hörende und antwortende Gemeinde hat.
Ja.
Und man sagt ja, das ist kein Witz, man sagt, wir feiern Gottesdienst.
Ja.
Ja, aber eigentlich wird da ja gar nichts gefeiert. Also wenn du jetzt irgendwie Sozialanthropologe wärst und du würdest dir so einen Gottesdienst anschauen und nicht wissen, um was es da geht, ja, dann hättest du eher das Gefühl, dass das ein musikalisch umrahmter Vortragsteil ist. Aber du hättest jetzt nicht das Gefühl, dass du bei einem Fest dabei bist, ja, glaube ich. Also so, mhm, mindestens, ja. Also was man sich vorstellt unter einem Fest. Und da ist ja die Idee, quasi in der reformierten Liturgie ständig, dass die Gemeinde im Wechselgebet, also wenn ein Psalm im Wechsel vorgelesen, ja, wird, also du liest Strophe 1, die Gemeinde liest Strophe 2 und so weiter, da wechselt man ab. Das ist quasi die Beteiligung der Gemeinde. Dann geschieht die eben bei den Liedern, die gesungen werden, oder? Und sie geschieht natürlich beim Fürbitteteil, wo es vielleicht noch eine Stille gibt oder sowas. Ja. Und der Segen wird empfangen. Jetzt hat Andreas Marti was ganz Interessantes gesagt im Gespräch, nämlich, dass heute Lieder auch manchmal etwas Kontrapunktisches haben können zu dem, was im Gottesdienst passiert. Und ich finde den Gedanken eigentlich noch toll, weil dann kann die Pfarrerin oder der Pfarrer nicht einfach alles durchstylen und alles vorgeben und mir auch noch sagen, wie ich jetzt auf die Predigt und das Evangelium, das ich darin gehört habe, zu antworten habe, sondern vielleicht tut das jemand, der vor 300 Jahren über etwas nachgedacht hat und vielleicht etwas anderes dazu gesagt hat und etwas anderes davon betonen kann. Das gefällt mir halt daran, wenn Lieder vielleicht nicht immer den Kerngedanken einer Predigt auch nochmal aufnehmen, sondern man vielleicht danach, dass man sagt, wir wollen keine Opfer mehr und wir können nicht mit einem Gott leben, der seinen Sohn opfern will, etc., dann halt ein Haupt voll Blut und Wunden singt.
Ja, okay, also das finde ich interessant.
Nach der pazifistischen Predigt, ein feste Burg ist unser Gott.
Oder? Mhm. Okay.
Ich mag diese Offenheit. Dass nicht alles zusammenpasst. Ah,
ja, also ich glaube, ich habe ein bisschen gebraucht, um zu verstehen, was dein Anliegen ist oder der Gedanke. Ja, ich kann mir das aber heilvoll und unheilvoll vorstellen. Also ich kann mir vorstellen, dass das enorm erfrischend ist, wenn man merkt, wie beim Singen von Liedern irgendwie der Fokus nochmal aufgeht, wie man merkt jetzt, da kommen nochmal andere Themen rein, andere Perspektiven. Das kann sogar sehr auswiegend, wirken, dass man irgendwie den ganzen Gottesdienst dann eigentlich runder wahrnimmt, als es die Predigt selbst gewesen ist. Ich kann es mir aber schon auch unheilvoll oder mindestens sehr spannungsvoll vorstellen, weil man kann ja nicht mit einem Lied einfach praktisch das Gegenteil sagen von dem, was die Predigt gesagt hat. Ich hätte mich jetzt mehr, wenn wir von Gospel-Songs sprechen, hätte mich jetzt mehr gestört daran, wenn man dieses emotionale Moment, diese Freude, diese Ausgelassenheit irgendwie aus dem Gottesdienst irgendwie kategorisch ausschließen möchte. Also weißt du, deine einleitenden Bemerkungen vorhin so, kriegt man den Eindruck, dass reformierte Gottesdienste gefeiert werden oder ist das irgendwie nicht das, was man unter Feier vorstellt? Es ist halt für mich tatsächlich nicht das, was ich unter Feiern mir vorstelle. Fremdle ich ja mit der reformierten Theologie eigentlich gar nicht, aber mit der reformierten Frömmigkeit oft, dass ich das Gefühl habe, ja, aber das ist halt einfach nicht die Art und Weise, wie ich mich freue.
Und ich glaube auch, die meisten, die das machen selbst, freuen sich gar nicht so wahnsinnig, während sie das machen. Ja. Aber vielleicht sollten wir, wie wir das immer tun, damit schließen, dass wir uns überlegen, wo würdest du das Lied am liebsten hören? Was wäre so der Kasus? Wo gehört's hin?
Ja, also natürlich in ein Gospelkonzert, aber das ist jetzt schon fast ein bisschen langweilig als Antwort. Ich hab ja gestern das Lied in ganz verschiedenen Versionen auf YouTube nochmal gehört und habe richtig Spaß gehabt, das reinzuziehen. Also das ist so ein Song, da lasse ich mich doch gern irgendwie überraschen. Weißt du, so in der Weihnachtszeit läufst du durch ein Einkaufshaus, durch einen Supermarkt und dann stimmen die Oh Happy Day an. Und dann geht es dir gerade ein bisschen besser. So.
Schön. Also für mich gehört so vom Inhalt her und vom Motiv her natürlich klar zu Ostern und zur Taufe. Da finde ich es wunderbar. Wäre ein sehr, sehr schönes Osterlied, finde ich. Oder eben auch, wenn ein Kind getauft wird. Ja. Oder so. Also das würde mich da freuen. Und es ist so ein Song, der eine Fröhlichkeit und Feierlichkeit zugleich ausdrücken kann. Vielleicht in einem Gottesdienst, aber ist jetzt auch sowas, wo ich mir vorstellen kann, dass das, weißt du, so bei einem Open-Air-Gottesdienst irgendwo draußen und man singt einfach zusammen und jeder kann da auch einstimmen und mitsingen.
Ja.
Ich glaube, das wäre ziemlich cool, wenn da noch ein Chor mithilft.
Ja, sehr cool. Ihr Lieben, das waren unsere bescheidenen Gedanken und Überlegungen zu Oh Happy Day. Ein absoluter, ein absolutes Gospel-Highlight. Und nächstes Mal geht's weiter mit Amazing Grace, wenn ich das recht in Erinnerung habe. Da werden wir dann nochmal in die Gospelwelten eintauchen und uns überlegen, was das mit uns zu tun hat, dieses Lied. Ich freue mich, euch dann wieder dabei zu haben und wünsche euch eine super Woche.
Tschüss zusammen.
Tschüss.